Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.
Hallo!
Hallihallo! Heute zu dritt im Studio.
Wir begrüßen einmal
ganz, ganz herzlich
die Olympiasiegerin von 2016, die Europameisterin von 2013. Sie war Spielerin, 5 Jahre bei Bayern München, 2 Jahre bei Olympique Lyon und dann kam sie zurück zum SC Freiburg, nachdem sie als Kind beim SV Bingen, das ist dann meine zweite Heimat sozusagen, Kotzingen, ja, und dann beim FC Wolfenweiler Schallstadt, das ist bei dir daheim, ja, gespielt hat. Laura Benkert ist da, die Torfrau des SC Freiburg. Hallo Laura.
Hallo, freut mich hier zu sein. Was für eine Begrüßung.
Ne? So geht das ab, so geht das ab. Und obwohl du jetzt ein Star des Frauenfußballs bist, sprechen wir erst über Männer. Geht das trotzdem?
Ja, das geht auch.
Aber
bin
du redest
auch SC Freiburg-Fan, deswegen
du redest
ja,
mit,
ich das
ne?
gern.
Ja. Du redest einfach mit. Die Männer, ey, ich bin 2000 Kilometer gefahren. 2 Spiele, beide binnen 4 Tagen mit dem Last-Minute-Tour 1-0 verloren. Hm. Ich bin sowas von in Form, ich brauche ein Bier. Mach mal auf.
Ja,
der Noah muss Bier aufmachen und ich erzähl mal so ein bisschen, wie das denn alles so war. Also letztes Mal haben wir den Podcast auch früher aufgenommen. Heute sind wir auch etwas früher dran als sonst. Das hat aber einen anderen Grund, möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. ich muss nuckeln, das wir, ja, okay. Nein, was Männer einmal im Jahr so machen müssen, so eine Vorsorgeuntersuchung um 11. Insofern müssen wir etwas früher heute. Und letzte Woche bin ich direkt von hier nach Lille gefahren. Und ich kann dir sagen, Noah und dir, natürlich auch Laura, Hinfahrt problemlos mit meinem Co-Piloten Uwe, den ich dabei hatte, der ja auch hier bei der Show dabei war. Und dann alles wunderbar, Hotel, klasse. Theoretisch 7 Gehminuten vom Stadion entfernt. Das heißt, ich habe das Auto gerade auf dem Parkplatz stehen lassen und bin zum Stadion gegangen, zur Pressekonferenz. Bei Tageslicht gar kein Problem. Jetzt kommt die Nummer des 65-Jährigen. Ja. Als der Spieltag war, bin ich wieder aus dem Hotel raus und muss zum Stadion laufen und habe eine Stichstraße verpasst. Und dann bin ich 1 Stunde lang im Kreis gelaufen mit meinem Technikkoffer hinterherziehen. Ja. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Ich habe gedacht, Mann, ist das scheiße. Ja. Und nachher habe ich dann irgendeinen Polizisten gefragt, war natürlich viel Polizei und so wegen Fan. Und dann habe ich es dann gefunden. Dann war ich 3 Stunden vor dem Spiel am Stadion, denke so, alles gut. Die haben die Akkreditierung nicht verteilt am Vortag, was sonst üblich ist bei der Pressekonferenz. Mhm. Dann gehe ich da zum Akkreditierungsschalter, sagt er, ja, die Pressevertreter erst um 19.15 Uhr. Ich sage, hallo, ich mache Radio, wir haben um 20 Uhr Live-Sendung, ich habe noch keine Leitung, ich habe noch gar nichts. Ich weiß nicht mal, wo ich sitze. Ne? Ja, das wäre halt so, sagt der Typ. Ja. Und der Schalter machte erst hinterher auf, neben ihm der Schalter. Ja. Dann haben wir bis 19.15 Uhr gewartet. Dann ging das diese Jalousie hoch. Und weißt du, wer mir dann die Karte für Deutsche gegeben hat? Genau der Typ, der mir vorgesagt hat, nein, der hat die nämlich für die Deutschen. Ne? Ich hätte ihm sowas von ins Gesicht hauen können. Ja? So, und dann kam es natürlich, wie ich mir das haben wir ja ausführlich besprochen in der Sendung dann, es war natürlich kein Platz vorgegeben, es war technisch ging nix. Es war ja in Nizza schon so, da hatte ich 2 Techniker, die mir das möglich gemacht haben.
Bis 5 Minuten, bevor die Sendung angefangen hat, wussten wir nicht, ob wir überhaupt eine Leitung kriegen.
Ob wir eventuell über Telefon, über Handy-Telefon machen müssen. Und aufgrund der Hilfe von einem RTL-Kollegen von RTL Radio Frankreich, hatte ich dann 2 Minuten, bevor wir auf Sendung gegangen sind, um 7:45 mit dem ersten Take, hatte ich einen vernünftigen Stream stehen, um Radio zu machen. Und als der fertig war, sagt der Kollege, ich muss jetzt doch übertragen, die haben angerufen, du musst doch noch einen anderen Platz suchen. Es hat dann aber nachher, hat alles geklappt, war also alles nicht so schlimm wie das Spiel.
Ja, aber das bestätigt meine Erfahrung aus Frankreich, dass sie nicht immer ganz so organisiert sind.
Ah, wild, ne?
Alles entspannter sehen.
Ganz wild. Ja, ich mag ja Frankreich total, aber wenn es um berufliche Notwendigkeiten geht, Und das war ja so unnötig wie ein Kropf, wenn ich 3 Stunden vorher gemerkt hätte, gibt's Probleme technisch, dann hätten wir alles in Bewegung gesetzt, aber so ist es da unter Stress und das spürst du dann als älterer Herr hinterher im Hotel, bist du nur noch So, aber das Spiel war jetzt auch nicht so toll, muss ich sagen. Als oberflächlicher Betrachter sagt man, das war gar nichts, ja. Aber die oberflächlichen Betrachter sehen immer nur das Spiel mit dem Ball, ja. Und ich muss sagen, gegen den Ball war es klasse, was Freiburg gemacht hat. Ich erinnere bis zum Elfmeter in der Nachspielzeit keine einzige klare Torchance von Lille, oder? Verpasse ich mal. Da war nichts. Die haben das super wegverteidigt. Ja? Ja. Nach vorne war mangelhaft, muss man einfach sagen. Da ging zu wenig. Und dann muss man noch dazu sagen, Lille hat anders als in den 5 Niederlagen vorher richtig gut gespielt. Also für eigene Verhältnisse. Das ist eine Spitzenmannschaft in Frankreich. Die waren in der Krise. Die haben sich gegen Freiburg aus der Krise gespielt. Die waren richtig gut für ihre Erwartungen und waren auch begeistert von ihrer Leistung. Natürlich vom Ergebnis am Schluss. Aber da hat es der SC nicht leicht gehabt. Die Defensivarbeit, halten wir mal fest, war Europa League Niveau und war sehr anspruchsvoll vom SC. Und es war nicht alles mies. Es war das Spiel nach vorne mies. Und wir würden auch nicht so kritisch auf das Spiel schauen, wenn Junior Adamu, ja, wenn Junior Adamu eine seiner beiden Chancen, die er hatte, in der zweiten Hälfte genutzt hätte. Ne? Beim ersten Mal wird ihm die Kugel gerade noch so von hinten weggespitzelt und beim zweiten Mal, da steht er unbedrängt vorm Tor und schießt den, warum auch immer, drüber und daneben, also einfach nicht rein. Ja. Und ich glaube, er hat Angst gehabt, es kommt wieder so ein Fuß von hinten, der es wegspitzelt, aber da war keiner in der Nähe. Er hätte einfach in aller Ruhe das Ding verladen können oder den Torwart verladen können. Hätte er getroffen, hätte Fahrradkette, weiß ja. So geht's vorbei und dann lief's halt richtig blöd, rot für Egge. Stein in der 74. Minute, aber auch in Unterzahl die Abwehr gut gestanden, nichts zugelassen. Bis in der Nachspielzeit Cyriaque Irier beim Abwehrversuch den Gegner trifft und der Schiri pfeift zurecht 11 Meter. Auch die rote Karte war korrekt, auch wenn es nicht Absicht war, aber trifft ihn so, dass man es rot gibt. Und der Elfmeter, der entscheidet dann das Spiel. Ex-Weltmeister Olivier Giroud haben wir ja ausführlich vorgestellt letzte Woche.
Genau.
Im Vorfeld, ja. Der über Montpellier, was haben wir gehabt, und große Clubs in England, ich glaube Arsenal und Chelsea war es, ne?
Ja, ich glaube 36 Jahre alt.
Und
oder
Mailand, jetzt ist er 39. Wurde eingewechselt, der Elfmeter, er nimmt sich den Ball und hey.
Erfahrung pur.
Ja. Hatten dann reingemacht, der Artu ist gesprungen wie ein Dolemkin auf der Linie, ja. Ist ja eigentlich ein Elfmetertöter, aber war dann nicht. Ja, und dann hast du halt das Ding verloren. Wir waren enttäuscht, sind aber ganz ruhig geblieben. Ich rede jetzt von uns beiden in der Show, ja, in der Radioshow. Denn es stand am Donnerstagabend schon ziemlich früh fest, dass Ferencváros Budapest nicht in Nottingham gewinnen würde. Die Engländer führten frühzeitig mit 2-0 und wir wussten, damit war klar, der SC kommt auch bei einer Niederlage direkt ins Achtelfinale. Das war so die Rechnung. Alle anderen Spiele liefen halbwegs normal. Insofern wurden einige haben den SC verdrängt, aber eben nicht alle und unter anderem eben nicht Ferencváros und damit warst du unter den Top 8. So, das halten wir jetzt einfach mal fest. Der SC Freiburg hat die Ligaphase der Europa League unter den Top 8 abgeschlossen und das ist, was zählt. Ja? Jetzt haben wir diese Geschichte, die sicher ist und sicher ist auch, Junior Adamu, der hätte als Mittelstürmer in dieser Saison nichts mehr gerissen beim SC, der wäre nur noch dritte Wahl gewesen, gerade nach den beiden vergebenen Chancen. Und dann hat er Junior, da an Matanovic und Höhler nicht mehr vorbeikommen würde, folgerichtig war dann die Leihe des Österreichers, die dann eingetreten ist am wie heißt er, Last Minute Day, wie heißt er?
Am Deadline Day,
genau, danke Laura. Ja, am Deadline Day wurde er verliehen an Celtic Glasgow, mit denen Junior übrigens in der Playoff-Runde der Europa League auf den VfB Stuttgart treffen wird. Oh. So schnell sieht man sich dann wieder. Ne? Und wenn Junior dann die Stuttgarter abschießt, würde ich mich, nein, als Deutscher natürlich nicht, aber ich habe gerade mit Stuttgart als so ein Problem. Ich habe gerade mit Stuttgart so ein Problem, denn Stuttgart, da war doch noch was. Ja.
Da war noch was.
Und damit sind wir am Wochenende. Wir haben nämlich binnen 4 Tagen 2-mal so ein Spiel durch ein Last-Minute-Tor verloren. Erst in Lille, dann in Stuttgart. Und wäre das Tor in der ersten Halbzeit gefallen in Stuttgart? Ich hätte nichts gesagt, weil Stuttgart hatte 75% Ballbesitz, betrieb in den ersten 45 Minuten einen gewissen Chancenwucher. Aber eigentlich war es trotz einer anderen Besetzung, ähnlich wie in Lille, nach vorne ging, bis auf die Szene von De Richer, ein Schuss ans Außennetz, das war eine gute Chance, ging nichts in der ersten Halbzeit. Und hinten haben sie es gut wegverteidigt eigentlich. Und dann stand es 0-0 zur Pause. Zweite Hälfte, der SC über weite Strecken sehr mutig gespielt, anders als in der ersten Hälfte. Und hatten Chancen und auch Halbchancen so im Ansatz. Und das war überraschend gut am Ende von 3 englischen Wochen, fand ich. Sehr viel Energie am Platz. Und dann in der 90. Minute ausgerechnet der sympathischste aller Stuttgarter. Ironie aus. Ermedin Demirovic. Ein Dropkick von der Strafraumgrenze zum Sonntagsschuss werden lassen und keine Chance für Artu. Oder Laura? Hat er keine Chance gehabt. Ne?
Nee, war einfach gut getroffen.
Aber warum ist es jedes Mal aufs Neue? Der Demirovic hat immer alles halbe Jahr mal so ein Tor des Jahres.
Mhm. Ja.
Und das ist immer Gegen Freiburg.
Meist gegen Freiburg.
Entweder irgendwie mit der Hacke durchgewurstelt. Ja, keine Ahnung. Dann war schon mal, vor, ich glaube, das letzte Heimspiel vor eineinhalb Jahren oder so, da war es auch wieder so ein Strahl aus 20 Metern.
Ja. Und dann gibt's also, immer diese Jubelszenen von ihm, man hält sich ja eigentlich zurück, ja, aus Anstand. Und ich meine, wer kannte den schon, als er in St. Gallen gekickt hat, ja? Wir haben ihn da weggeholt, haben ihn in die Bundesliga gebracht, ja? Dann hat er im Elfmeterschießen im Pokalfinale versagt, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja. Lattenschießen, ja.
An die Latte geknallt. Und dann kommt er ein paar Wochen später und schießt ein Tor für Stuttgart gegen uns und jubelt wie der Weltmeister. Also da dachte ich, hey. Und seitdem ist es mein Sympath, ne?
Ja, nicht nur von dir, glaube ich.
So, ihr seid dann wieder getroffen, ja, und dann verlierst du das Ding 1-0, obwohl ein Remis eigentlich schon feststand für mich, ja. Und das war aber nicht so. Ärgerlich, so ein Ding. Und das dann gleich zweimal binnen vier Tagen. Mir würde jetzt ein gewisser Kraftausdruck einfallen, aber es ist ja eine Dame im Raum. Also statt Scheiße zu schreien, gucken wir lieber mal auf die gute alte Zeit zurück, wenn ihr einverstanden seid, ja?
Yes.
Ein Schuss Nostalgie.
Also ich nenne meine Geschichte, die ich euch heute in dieser Rubrik erzählen möchte, die Rückkehr des Sonnenkönigs. Ne? Mal gucken, ob ihr jungen Leute hier, Laura und Noah, ja, ob ihr meine Liedzeile vervollständigen könnt. Bereitet euch aufs Singen vor. Ne? Die Sonne scheint bei Tag und Nacht.
Jetzt würde ich gerne so einen Grillenzirpsen SFX haben.
Ja,
aber
genau.
Aber nee, also,
aus, glaube ich.
Also okay. Der eigentliche Liedtext wäre El Viva España. Ne? Aber damals war der Liedtext Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Rodolfo Cardoso. Kennt ihr den noch? Rodolfo.
Ja. Das sagt mir noch was.
Rodolfo Esteban Cardoso. Argentinier und ein Charmeur vor dem Herrn. Das habe ich hier stehen. Es ist jetzt verjährt. Der hatte damals irgendwas laufen mit einer Praktikantin von unserem Sender hier. Da rief ich mal an.
What?
Ja, rief mir mal an. Ich weiß nicht, wie die hieß. Ich sag jetzt mal, sie hieß Carmen, aber die hieß nicht Carmen. Ist Carmen da. Hier ist Rodolfo, ist Carmen da. Es ist verjährt, es ist ewig lange her. Und wahrscheinlich wollten die nur irgendwie Backgammon zusammen spielen oder so. Kann ja sein.
Ja, wir wollen zwischendrin mal kurz unserem Partner Avel für die Unterstützung danken. Avel reinigt und pflegt Unternehmen und auch das Stadion. Absolut erstklassig. Avel.de.
Also Rodolfo Esteban Cardoso, bei Wikipedia habe ich Folgendes über den jetzt 57-Jährigen nachgelesen. Im Sommer 1993 unterzeichnete er einen Vertrag beim SC Freiburg, der gerade unter Trainer Volker Finke zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen und auf der Suche nach einem offensiven Mittelfeldspieler war. In seiner ersten Saison konnte nur knapp der Abstieg abgewendet werden, darüber haben wir ja schon deutlich und oft gesprochen. Mhm. Cardoso spielte konstant gut, erzielte 12 Saisontore in diesem ersten Jahr. Im folgenden Jahr erreichte das Team überraschend den dritten Tabellenplatz. Bis heute das beste Abschneiden des SC. In der Saison 94-95 gelangen dem Spielgestalter Cardoso 16 Tore in 30 Partien. Darunter 2 Treffer beim 5-1 Heimsieg gegen Bayern München. Ich weiß, das sind so ein bisschen geschichtliche Sachen für euch. Für mich ist das wie gestern. Echt wie gestern. Ja. Und mit 28 Toren war Cardoso damals der Rekordschütze des SC Freiburg. Wer ist es heute? Vincenzo Grifo. Ah, hat doch gerade den Nils abgelöst. Und damals war es halt dann logischerweise im zweiten Bundesliga-Jahr mit 28 Toren Cardoso, Rekordtorschütze. Und jetzt bin ich wieder der Erzähler, nicht mehr Wikipedia. Am Ende dieser bis heute erfolgreichsten Saison des SC Freiburg wechselte Rodolfo zum damals oben in der Tabelle angesiedelten und finanziell potenteren Bundesliga-Konkurrenten SV Werder Bremen. Und am 16. September 95, dem 6. Spieltag der Folgesaison 95-96, spielte unser SC also gegen den Werder Bremen und Werder mit unserem verlorenen Sohn Rodolfo Esteban Cardoso. Jetzt für die Geschichtler. Der SC spielte damals mit Schmadtke im Tor. Finkes Dreierkette, der hat damals schon Dreierkette gespielt, der Volker. War auch schon Gast hier übrigens, da wo du jetzt sitzt. Und zentral Thomas Vogel. Dann hatte er rechts den Axel Sundermann und links den Spannring neben sich, Martin. Und auf der Außenbahn rechts spielte Ralf Kohl, der Kanzler. Auf der linken Außenbahn Oliver Freund. Zentrales Mittelfeld Andi Zeyer, der jetzt beim Jahresempfang war, beim Neujahrsempfang vom SC. Maxi Heidenreich, leider schon verstorben. Und Jens Todt im Angriff, Uwe Spieß und Altin Rakli. Das war unsere Startelf. Sascha Borodjuk, Uwe Wassmer und Steffen Korell wurden später eingewechselt. Also, wir sind jetzt vor dem Spiel, müsst ihr euch vorstellen. Die Mannschaften kommen raus, um sich den Platz anzugucken. Vor allem die Gäste kommen ja immer, gehen mal über den Platz und so. Und damals war das alles nicht so reglementiert wie heute. Ja, deshalb stand der kleine Rischi da mit dem Aufnahmegerät und Mikrofon. Rodolfo kommt raus, begrüßt mich freundlich, was mich sehr gefreut hat. Und ich begleite ihn praktisch mit meinem Aufnahmegerät und Mikrofon auf den Platz. Und was da los war, könnt ihr euch nicht vorstellen. Es war einfach nur ein Jubelsturm. Das habe ich zwar erwartet, dass er positiv begrüßt wird, aber in dieser Heftigkeit natürlich nicht. Ein einziger Begeisterungssturm zu seiner Begrüßung. Und was sangen die Fans? Die Sonne scheint bei Tag und Nacht. Ja, und auf welche Tribüne er auch zulief, der Rodolfo, die Leute flippten völlig aus. Und er kam als Gegner, ja. Und ja, und ich war ganz nah dabei und ich habe gesehen, Rodolfo hatte Tränen in den Augen. Hatte Tränen der Rührung in den Augen und konnte es nicht glauben. Und es war ein großer Moment, wirklich. Und eine solche Zuneigung habe ich bei der Heimkehr eines ehemaligen Spielers in fremdem Trikot vorher und nachher nie wieder erlebt. Das war was ganz Besonderes und Teil der Freiburger Fußballgeschichte. Sportlich war es weniger schön. Sportclub war damals letzter vor dem Spiel schon und er verlor das Spiel gegen Werder durch ein Tor von Mario Basler.
Nein!
In der 56. Minute mit 0-1. Basler war ja irgendwie ein genialer Kicker. Ich habe den mal auf der Bühne erlebt, das ist so schlecht. Der ist so schlecht und haut nur Leute in die Pfanne, wirklich. Also das kann ich nicht empfehlen. Basler Ballard heißt das, glaube ich. Seine Show, mit der er auf der Bühne sich versucht, das ist wirklich nicht zu empfehlen. Aber da hat er ein Tor gegen uns gemacht, das war meine Rache jetzt, Mario.
Da so. Sitzt der Stachel noch tief.
Und was passiert im Stadion? Es wird trotzdem gefeiert, ja. Rodolfo, der Fußball, der SC. So war Fußball Freiburg damals. Wirklich eine ganz außergewöhnliche Nummer. So, jetzt stehst du im Achtelfinale der Europa League, im Viertelfinale des DFB-Pokals und bist Siebter in der Liga und trotzdem gibt's Unzufriedene und Motzer. Ne? Damals unvorstellbar eigentlich gewesen. Und damals gab's natürlich auch noch keine sozialen Netzwerke, ja, wo jeder Dödel, anonym oder auch nicht, seinen Senf zum Besten geben kann. Vielleicht, wenn wir gerade an der Stelle sind, weil man kriegt ja viel mit dann über diese sozialen Netzwerke. Deine Vorgängerin, Rafa, ist wieder in Deutschland. Wollen wir ganz kurz ansprechen, ne? Laura's ja. Rafa ist wieder in Deutschland, spielt für Bayer Leverkusen jetzt in der Bundesliga.
Bockräfe für alles, die es nicht am Schirm haben, ja.
Und ich finde es wirklich schändlich, was manche Kollegen von mir für Überschriften basteln, ja. Also Hintergrund, es soll irgendwie einen in Anführungsstrichen rassistischen Vorfall gegeben haben beim Mannschaftsfoto oder beim Training oder irgendwas. Dafür ist sie 6 Spiele gesperrt worden. Ich sag mal, wenn es wirklich ein Vorfall wäre, und das sage ich als Vater von farbigen Kindern und einer farbigen Ehefrau, als Mutter von einer Ehefrau mit einer dunkler Haut, da bin ich wirklich allergisch gegen Rassismus und so, ja. Aber wenn es wirklich ein gravierender Vorfall gewesen wäre, dann wäre sie suspendiert worden und nicht für 6 Spiele gesperrt worden.
Ja.
Aber jetzt kommt sie und die Sperre ist, glaube ich, längst abgelaufen. Jetzt kommt sie wieder in die Bundesliga, weil sie sich vielleicht nicht wohlgefühlt hat, weil das ganze Ding natürlich. Und dann gibt's die Überschriften, die in England Gesperrte kommt jetzt in die Bundeswehr wegen Rassismus Gesperrte und so weiter und so fort. Hallo. Ich kann mir vorstellen, hauen und stechen um Stammplätze, gerade auch da in Liverpool, ja. Und dann sagt die irgendwas, vielleicht weil sie schlechtes Englisch hat oder wie, ne? Und vielleicht auch ungeschickt. Und dann wird das weitergetragen und gemotzt und die hat das und das damit gepetzt und. Furchtbar, oder? Also ich bin, für mich gilt die Unschuldsvermutung, die hat vielleicht was Ungeschicktes gemacht und ich habe sie dann in dem Netzwerk, wo das gemeldet wurde von Bayer Leverkusen, habe ich geschrieben, schön, dass du wieder in der Bundesliga bist und ich war halt Rafa-Fan, jetzt bin ich natürlich Laura-Fan auch, ja, ist ja klar. Aber geh nicht nach Liverpool, alle, wo ich Fan bin, gehen nach Liverpool immer. Ne? Also, ich möchte was einlegen für Rafa. Ich bin sicher, sie hat nichts Bösartiges gemacht und man soll das rausnehmen aus den Schlagzeilen. Sie ist jetzt wieder in Deutschland, hat sich in Liverpool wahrscheinlich nicht so adaptiert, wie sie sich das vorgestellt hat. Man muss ja auch irgendwo dann gut Englisch sprechen. Wir hatten im Vorgespräch, das ist vielleicht nicht so ideal ist mit dem Englischen, dass dann auch da was falsch verstanden werden kann und so. Deshalb denke ich, alles Gute, Rafa. Und wir haben jetzt eben über Bremen gesprochen, die hier gespielt haben damals mit Rodolfo. Und die spielen jetzt auch am Samstag wieder hier, gell?
Genau.
Gehen wir doch in den...
Der Gegnercheck.
So, nach 20 Spieltagen steht Werder Bremen mit 19 Punkten nur einen Zähler vor dem Relegationsplatz. Das ist deutlich weniger, als sie sich vorgestellt haben. Ne? Trotz des gefeierten Ausgleichstreffers in Minute 90. plus 4 gegen zugegeben mäßige Gladbacher sahen Sportchef Clemens Fritz und seine Mitstreiter den Zeitpunkt gekommen, sich von Horst Steffen zu trennen. Das war schon kurios. Ja? Ganz Bremen feiert den Ausgleich gegen Gladbach und der stellt sich das Mikrofon und gibt keine Jobgarantie mehr für den Trainer ab. Und dann war klar, er fliegt und er flog dann auch. Ob es aber am Trainer lag, ja, dass Werder Bremen in 20 Spielen nur 4-mal gewonnen hat, dazu 7 Remis und 9 Niederlagen und in Summe weniger Punkte hat als Ligaspiele, das wird die Zukunft erst zeigen. Denn ich finde es schon bezeichnend, dass der Vorgänger Ole Werner, der jetzt in Leipzig ist, der hat ja von sich aus in den Sack gehauen in Bremen. Ja? Und der hat wahrscheinlich gewusst, Werder hat zuletzt seine besten Leute abgegeben, immer wieder. Da hat ja auch mal hier der Mittelstürmer, der noch auf die WM hofft, der in England war, jetzt wieder in Italien. Füllkrug hat da gespielt. Hey, solche Leute haben da gespielt, ja.
Hey.
Und
das ist genial.
Ja, das ist genial, dass du hier bist.
Dafür
ja.
Bin ich doch hier, oder?
Ja, genau. Also Fülle hat da gespielt und noch ganz andere haben da gespielt. Die haben sie alle abgegeben, ohne adäquat die zu ersetzen. Dann hat er schon gewusst, der Ole Werner, warum er sagt, nee, ich nicht mehr hier. Und ist deshalb wahrscheinlich gegangen. Schwer zu sagen, wie Werner am Samstag hier spielt. Man weiß ja nicht mal sicher, wer da auf der Bank sitzen wird. Wer stellt die Mannschaft auf? Ne? Das weiß man alles nicht, weil die haben Absagen gekriegt jetzt auf der Trainersuche von den Bo Svensson und Bo so und so. Die Dänen hatten sie so ein bisschen im Auge. Da gab es Absagen. Also wird es wahrscheinlich das Assistententeam machen oder so. Deshalb, wie sollst du jetzt die erwarten? Ne?
Die ziehen Streichhölzer, glaube ich.
Ich habe schon bei Social Media gelesen, dass Thomas Schaaf zurückgefordert wird.
Ja, von Fans. Aber, ne? Gegen Gladbach haben sie immerhin ja unentschieden gespielt am Ende. Da hat Werder hinten vor Torhüter Backhaus mit einer Dreier-Fünfer-Kette gespielt. Vorne drin die Stürmer Nima und Mbangula versagten total vorne. Die wurden beide ausgewechselt. Das Last-Minute-Tor schoss dann 5 Minuten nach seiner Anwechslung Stürmer Keke top. Vielleicht hat der sich ja dadurch einen Startelf-Einsatz gesichert. Kann ich jetzt mal spekulieren, ne? Das ist alles eine Spekulation. Eine von vielen offenen Fragen. Fakt ist, nach Trainerwechseln reißen sich Spieler oft zusammen. Ist das so? Ja?
Tatsächlich gibt es im Frauenfußball nicht so oft, dass ein nicht Trainer so oft, ne? Rausgeschmissen wird. Ja. Das kommt jetzt mit der Zeit wahrscheinlich auch, aber ja, es ist irgendwie ein Phänomen, dass es anscheinend danach oftmals so ein Tick besser läuft, wann auch immer das dann liegt.
Ja, ja, ja. Also auf jeden Fall, wenn der Alte weg ist, ja, der Chef, ja, ist weg, dann reißen die sich zusammen. Das ist ein bisschen die Gefahr, dass Werder Bremen sich so richtig zusammenreißt. Weil die müssen sich neu empfehlen, ne? Die Rollen werden neu verteilt. Aber reicht es dann? Vielleicht liegt es ja auch einfach nur an der Qualität der Mannschaft. Ich glaube nicht, dass sie jetzt noch in den Europacup kommen oder sonst was. Ich glaube, die werden schwer haben, in der Liga zu bleiben. Was mir ein bisschen leid tut, ich habe immer ein bisschen Sympathie für Bremen empfunden. Der SC hatte diesmal keine englische Woche, konnte ein bisschen durchatmen und trainieren. Es ist auch offen, wer beim Anpfiff dann dabei ist. Links rechne ich mit Grifo mal wieder, so in der Startelf könnte ich mir vorstellen. Vorne drin mit Matanovic, ich glaube, der ist jetzt die Nummer 1 auf der 9, ne? Und das ist aber auch letztlich alles Spekulation, genau wie mein Tipp, aber ich gebe ihn durch. Ich sage, der SC gewinnt gegen Werder Bremen mit 3-1. Was sagt Noah?
Bevor ich meinen Tipp abgebe, die Steffi, die hier normalerweise den Podcast führt, war jetzt viele Wochen nicht da, deshalb darf ja ich hier sie vertreten. Sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt, weil ja, lief ja nicht so optimal mit den Tipps. Hier mal die Sprachnachricht.
Hallo ihr zwei und alle lieben auf ein Stadionbier-Hörer. Ich sag mal so, lieber Noah, wir haben das probiert, dass du für mich tippst. Es wird Zeit, dass ich wieder selber daran gehe. Ich hoffe, du hast es dir nicht zu bequem auf meinem Platz gemacht. Vielen Dank, dass du für mich übernommen hast. Und ich freue mich dann ab nächster Woche wieder am Start zu sein. Also genießt es nochmal und ich sag schon mal, bis nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich wahnsinnig.
Ja,
vor 14 Tagen habe ich gewonnen. 3 Punkte. Hallo. Ja. Und jetzt haben wir beide verkackt. Ne?
Lille und
Stuttgart. Lille und Stuttgart war nichts.
Das kann man auch, also zum Beispiel Lille kommt man doch wirklich nicht ahnen. Also da habe ich auf ein Unentschieden getippt.
Nein, aber du hast die Liste ja geführt, dass ich jetzt in Führung bin. Hast du gesehen? Ja. Okay.
Ja.
Das wäre mir wichtig, bevor Steffi wieder da ist, damit das alles seine Ordnung hat.
Und ich gehe ein allerletztes Mal, tippe ich auf ein 1-0. Für
1-0
Freiburg.
Für uns gegen Bremen. Ich sag 3-1. Jetzt machen wir natürlich außer der Wertung, aber Laura, was sagst du?
Ich sag auch auf jeden Fall zu null.
Yes. Ah ja, als Torfrau, ja, ja, hältst
genau,
du natürlich.
Da hoffe ich das natürlich. 2-0, damit wir nicht den gleichen Tipp haben.
Okay, nehmen wir Laura mit rein.
Mit den Tipps kann ich leben, wunderbar.
Ja, ja, okay. Wenn wir schon mit Laura sprechen, wollen wir über Frauen reden?
Aber gerne doch.
Frauen regieren die Welt. Tor für den SC Freiburg.
Die SC Freiburg Frauen.
Der Torschrei, ich erinnere mich noch genau. Ich saß in Bremen, die Frauen spielten gegen Bayern. Und das war ein Tor gegen Bayern und das war der Original-Torschrei. Das heißt, man hört gar nicht, dass der Richmond in Bremen sitzt. Ja,
ja,
das Heimspiel hier.
Stimmt.
Gegen die Bayern. Ja. Ne? Das ist der Trick dabei, ne? Dass ich manchmal, wenn ich halt mit den Männern unterwegs bin, muss ich euch am Bildschirm kommentieren. Das mache ich aber sehr, sehr gerne und irgendwie gelingt es auch, wie man bei dem Torschrei hört, dass es trotzdem sehr authentisch und alles okay ist. Ne?
Ja.
Tja, ihr habt gespielt beim HSV. Ja. Mit welchem Gefühl gehst du da raus aus dem Ding?
Ja, mit einem guten. Ich meine, wenn man auswärts gewinnt, wir haben jetzt leider die Saison noch nicht so viel Auswärtssiege gehabt. Dann ist es natürlich.
In Köln hätte ich mir mehr gewünscht, aber darüber hatten wir letzte Woche schon geredet.
Wir uns alle, ja. Aber ja, deswegen war es umso wichtiger, dass wir jetzt mit einem Sieg im zweiten Spiel weitergehen konnten.
Okay, Laura, ich erzähl jetzt mal, wie ich das Spiel gesehen habe.
Ja, gerne.
Und du grätsch dazwischen, wenn ich irgendwas Falsches sage. Ja. Also ihr müsst euch vorstellen, ich saß zu dem Zeitpunkt, als es losging, im Pressezentrum der MHP Arena in Stuttgart. Mhm. Vor mir der Bildschirm, ganz normal angeschlossen, Stream und so weiter und so fort. Hab kommentiert und ich fand, der HSV begann mutig und offensiv. Habe ich nicht so mit gerechnet unbedingt. Ihr habt ja das Hinspiel 6-2 gewonnen. Da warst du auch im Stadion mit Steffi.
Das war so geil.
Das war ein geiles Spiel. Ja. Und jetzt war der HSV auch relativ mutig, aber je länger das Spiel dauerte, umso klarer wurde, der SC ist individuell besser besetzt als der HSV. Und er harmoniert auch ganz gut. Ich meine, das 1-0 durch Julia Stierli in der 25. Minute, das sah aus wie im Training, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Schweizer Connection war das.
Genau, Freistoßflanke, Nicole Ojukwu. Jetzt muss ich mal, heißt die Ojukwu oder Ojukwu, oder ist egal?
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich immer nur Ifi sag.
Ah,
ich habe den Nachnamen, also, glaube ich, noch nie ausgesprochen.
Also ich sage immer so Ujukwu, aber vielleicht auch Ujukwu. Und das hört man ja, sie kommt aus Österreich.
Genau.
Ich kann auch so österreichischen Dialekt nicht so gut. Also Kopfballablage, Svenja Völmli, wunderbar, die Schweizerin und Torschützin Julia Stierli, aufgerückte Innenverteidigerin. Die drückt den Ball noch über die Linie. Jetzt sage ich mal Folgendes, die Hamburgerin haben nur staunend zugeschaut. Ja. Also da hätte ich jetzt als Trainer gesagt, also cleveres und konsequentes Abwehrverhalten war das nicht. Musst ja entweder auf den Ball oder auf den Mann, aber eins von beiden oder auf die Frau in dem Fall.
Genau.
Und eins von beiden und gar nichts war. Die haben einfach nur zugeguckt. Ne? Das war schon witzig.
Zu unserem Glück.
Zu eurem Glück, ja. Halbzeit stand 0-1 und dann kam es knüppeldick für die Hanseatinnen. Nicht nur, dass sich deine Kollegin verletzt hat, die wurde dann behandelt, konnte weiterspielen, sondern in der 46. Minute, praktisch zeitgleich mit dieser Verletzungsgeschichte, die war kurz davor oder kurz danach?
Kurz danach. Das war, glaube ich, eher ein taktisches Mittel.
Ah, okay. Gut, dass du das sagst. Das hätte ich jetzt nicht erkannt. Ne? Also, Notbremse, Rot gegen Viktoria Schulz, die Svenja Völmli über die Klinge springen ließ und fortan war der HSV nicht nur im Rückstand, sondern auch in Unterzahl. Und wir halten mal fest, Völmli gibt es die Kopfballvorlage zum Tor. Völmli holt die rote Karte, provoziert die rote Karte. Und bis dahin habe ich kommentiert, Noah, ne? Und dann musste ich mittlerweile auf der Tribüne sitzen. Ja. Ich bin zwischendurch in der Halbzeitpause von euch, bin ich auf die Tribüne, habe mich angeschlossen und alles so gerade geklappt von der Zeit her, bis dann alles stand wieder mit der Leitung und so. Und dann hast du dann, nachdem ich zurückgegeben hatte nach der roten Karte, übernommen, aber ich mach trotzdem weiter, oder? Ich habe natürlich
gerne, ja,
meinen Bildschirm da gehabt, hab trotzdem weitergeguckt, so ein bisschen heimlich, ne? Während da unten
das
Spiel dann los.
Du konntest verfolgen, wie gut respektive schlecht ich kommentiert habe.
Ich konnte alles verfolgen, ja, ja. Also Sven, aber du, weiß ich nicht, ich möchte das nicht bewerten, aber Svenja Völmli hat den Sahnetag, ne? Ja. Nach einer perfekten Torvorlage und durch diesen Sturmlauf profitierten Platzaufweis macht ihn auch noch ein eigenes Tor. Denn das habe ich in der 82. Minute verfolgen können. Svenja nach Vorarbeit von Inga Sigurdardottir und Alena Bierns 0-2, Auswärtssieg, alles gut, oder Laura?
Absolut, also wir sind sehr zufrieden, klar, muss man sagen, nach dem Platzverweis hatte man mal kurz das Gefühl, wir sind in Unterzahl, weil Hamburg hat dann nochmal so eine ja, Scheißegal-Einstellung bekommen, ich weiß auch nicht, da lief es nicht mehr ganz so gut, aber dann haben wir das Spiel auch wieder in den Griff bekommen und ich glaube, es war insgesamt ein ungefährter Sieg, weil ich hatte jetzt auch nicht viel zu tun, sie waren sehr ungefährlich vorm Tor, klar, war gut, dass wir das 2-0 auch gemacht haben, weil jeder weiß, wie es ist. Durch einen Standard, durch einen Elfmeter kann es auch schnell mal ein Gegentor bekommen. Von daher war das auf jeden Fall nochmal wichtig, hat nochmal Sicherheit für die letzten 10 Minuten reingebracht. Und ja, wir sind einfach happy, dass wir die 3 Punkte mitgenommen haben.
Hat er auch ein bisschen Rückenwind gegeben fürs nächste Spiel dann wahrscheinlich.
Genau.
Ne? So nach dem Downer in Köln. Kritisch gefragt, hättet ihr in Überzahl nicht früher den Sack zumachen müssen? So ein bisschen, damit ein bisschen ruhiger? Ich habe immer gedacht, mein Gott, ey. Wenn die jetzt noch einen kriegen, das wäre ja furchtbar.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch manchmal so ein Phänomen. Also die Mannschaft, die dann einer weniger ist, die ist irgendwie dann auf einmal, wie gesagt, so jetzt oder nicht. Oder es ist dann egal. Die sind einfach mutig. Die haben jetzt eh nichts mehr zu verlieren. Und selber denkt man dann, ah ja, jetzt muss man das doch eigentlich machen. Wir sind doch einer mehr. Ich finde, wir hätten in der ersten Halbzeit auch schon ein zweites Tor machen können. Ein bisschen konsequenter spielt. Aber ja, insgesamt zählen am Ende
die 3 Punkte. Man motzt nicht. Also ohne Gegentor geblieben. Hattest du viel zu tun? Eher wenig.
Nee, eher wenig. Ja. Also sie hatten wirklich einen Torschuss in der ersten Halbzeit, der war recht knapp, sag ich mal. Aber sonst halt immer mal wieder über Standards, wo es gefährlich werden kann. Aber aus dem Spiel heraus war jetzt nicht viel von Hamburg.
So, jetzt kommen die Bayern. Ne?
Ja.
Ich habe es eingangs gesagt.
Ein anderes Brett.
Unser Gast hat 5 Jahre beim FC Bayern gespielt. Ihr weiß, was da los ist. Wir brauchen deine Expertise so ein bisschen. Also, was kommt da auf euch? Was kommt auf die hoffentlich zahlreichen Zuschauer im Dreisamstadion und die Zuhörer bei Baden FM zu? Du bist im Stadion oder was?
Nee, aber wir brauchen unbedingt einen neuen Torschrei.
Achso.
Den gibt's nur gegen Bayern.
Diesmal live aus dem Stadion sogar, ne?
Ja, natürlich. Ich bin im Stadion am Freitag und freue mich sehr darauf. Und das ist ja auch immer so, wenn Bayern kommt, trifft man ja auch immer alte Bekannte, ne?
Ja,
absolut. Mit Julia Quinn und Clara Bühl sind 2 dabei, die hier richtig ausgebildet wurden, kann man sagen. Ne? Und wir hatten es vorhin im Vorgespräch, eine ist noch dabei, die hat zumindest hier auch gespielt.
Genau, Caro Simon hat auch, ich glaube, 2 oder 3 Jahre hier gespielt.
Ja,
ich bin mir gar nicht mehr genau sicher.
Und die freuen sich natürlich immer, wenn sie nach Freiburg mal wiederkommen und alte Bekannte sind. Ich glaube, Julia ist sogar mit dem damaligen zweiten Torwart der SC Männer zusammen, ne?
Ja, genau.
Und so läuft das dann, ja. Du staunst, was ich alles weiß, ne?
Also, da kommen die Insights wieder raus.
Ja, Mensch, also.
Wo findet man das raus?
Ja. Und Clara Bühl kommt ja von hier aus Münstertal.
Aus Münstertal, ja, da mache ich die Lokalzeitung. Also die Clara, ja. Ja, jetzt aber die Frage an dich, Laura, was ist in München anders eigentlich?
Der Dialekt ist anders auf jeden Fall.
Ja, das stimmt. Ja.
Ja, natürlich ist es einfach ein größerer Club. Das merkt man natürlich schon in den Bedingungen. Auch gerade als ich dahin gewechselt bin. Klar, natürlich ist es jetzt bei Freiburg natürlich auch was ganz anderes. Als ich von Freiburg gegangen bin, waren wir noch bei der Blau-Weiß-Wiere gegenüber vom Bauhaus, wenn das jemand kennt.
Yeah.
Sind jetzt nicht die optimalen Trainingsbedingungen. Von daher war das natürlich ein Riesenschritt. Jetzt sind wir im Dreisamstadion natürlich auch verwöhnt, haben super Bedingungen. Aber das ist bei Bayern schon so, dass man einfach nochmal ein Stück weit professioneller ist, weil man einfach einen größeren Staff hat, natürlich auch mehr Geld dahinter steckt. Und das ist, glaube ich, so auch der Hauptunterschied. Und das macht es einfach zu einem Top-Club.
Also ich habe immer wieder eine Geschichte, die ich immer wieder mal erzähle, einfach weil es so schön ist, über die Entwicklung des Frauenfußballs, gerade hier in Freiburg auch und allgemein, das ist ja absoluter Spitzensport mittlerweile, Profisport, ihr seid Athleten und es gab vor über 30 Jahren mal ein Benefizspiel für einen guten Zweck zwischen der Moderatorenmannschaft vom Radio und der ersten Mannschaft vom SC Freiburg, Frauen, Bundesliga. Wir haben 5-1 gewonnen. und das wäre heute zweistellig für euch, wenn man so etwas machen würde. Ja.
Kommt drauf an, wer mitspielt. Wenn hier ein paar gute Kicker sind, dann ist immer noch der Unterschied Männer-Frauen.
Ja, das liegt natürlich an der Physiognomie und so weiter. Ich habe das, eure zweite hat öfter mal gegen die C-Junioren von Krotzing gespielt, wo mein Junior damals war. Da haben die auch gewonnen und dann hat der Armin Junkheit, jetzt demnächst Trainer vom FC Augen, hat immer gesagt, hey, lass doch bitte die langen Dinger mit den Spurts, weil versucht zu dribbeln und so weiter und so fort. Also da sind dann schon Unterschiede, aber das ist keine Wertigkeit. Das Fußballspielen, was ihr heute auf den Platz bringt, ist nicht zu vergleichen mit dem, was damals auf den Platz gebracht wurde.
Ja, absolut.
Und es ist wirklich jedem zu empfehlen, hinzugehen, wenn der SC Freiburg Bundesliga-Spieler hat im Dreisamstadion. Auswärts will ich nicht sagen, aber da gibt's ja auch schon einen Fanclub, der immer mitgeht und so. Ich bin sehr, sehr bewundert, wenn ich da drauf schaue.
Auch in Hamburg habe ich gesehen, gab's echt.
Ein paar Fans da.
Ist eine tolle Geschichte. Ja, nee, auch riesigen Respekt. Aber vor allen Dingen Respekt auch für euch. Wo ich kann, mache ich Reklame. Geht auch mal mit. Und ich bin ganz sicher, am Freitag gehen viele hin. Wir müssen ehrlich sein, die wollen dann auch Bayern sehen, die wollen die Julia sehen, frisch frisiert und alles. Ist ja klar. Ich freue mich auch, dass ich die dann da dort sehe, diese Stars. Ihr habt ja auch Stars mittlerweile, ja. Das Spiel ist um 18:30, gell?
30, genau.
18:30. Ja. Karten gibt's noch, ja. Aber es kommen viele Leute.
Es kommen viele Leute, ja.
Ja. Und im Tor steht Laura Menkart, unsere heutiger Gast, die das wunderbar begleitet hat hier. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, auf jeden Fall. War sehr lustig, sehr unterhaltsam.
Okay, dann schalt uns immer wieder mal ein. Wir kommen jeden Mittwoch auf den Markt. Um 18 Uhr wird der Podcast veröffentlicht. Das war deine letzte Show hier im Podcast vorerst.
Ja, ich hoffe, Steffi hat noch mal was. Nein, Quatsch.
Urlaub oder so hat sie bestimmt.
Ja, bestimmt, wollte ich jetzt wirklich gerade sagen. Das ist bestimmt noch mal irgendwas wie Urlaub oder Überstunden frei.
Aber du hast dich bewährt, muss ich sagen.
Da freue ich mich sehr,
hier
zu sein.
Nur beim Bier aufmachen warst du sogar besser, weil bei dir hat der Teppich immer alles geschluckt.
Es hat ganz schlimm angefangen. Du musst dir vorstellen, wir haben ja hier jedes Mal das Bier und die ersten beide Male haben wir, glaube ich, 5 Minuten gebraucht, bis wir das Bier offen hatten, ohne dass die Hälfte verschüttet war. Aber so mit den nächsten Folgen.
So kriegt man die Podcast-Zeit auch gefüllt, ne?
Achtung.
Genau.
Hier kommt eine Nachricht für den Cheftrainer der Frauen des SC Freiburg.
Oh. Ah, ja.
Laura Benkert hat das Bier abgelehnt. Alles gut, Herr Kaplani, alles gut. Das war's für heute. Danke, Laura, danke, Noah. Tschüss,
danke
bis
euch.
Nächste Woche.
Ciao.
Auf ein Stadionbier mit Baden-FM-Sportreporter Frank Rischmüller, der Freiburger Fußball-Podcast.